zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Sie sind wieder da. Willkommen zur Folge 230, man glaubt es kaum, von Distanz und Gloria. Es ist Sonntag, 16.05 Uhr. Es haben sich zum Podcasten versammelt der Herr Stett und der Herr Polos. Der Herr Polos war gerade noch im Gym, im sogenannten. Und der Herr Stett sitzt gerade in der Sauna, zumindest sieht es so aus. Er wird uns hoffentlich gleich sagen, wo er genau ist und ob er gut wieder gelandet ist aus seiner großen Reise. Und wie das da war, all das werden wir jetzt auswerten. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid zu eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria. Herr Stett, wie geht's? Was macht das Leben? Wie war's?
Schönen guten Abend, schönen guten Nachmittag und überhaupt. Irgendwo ist es ja immer abends, früh, mittags oder nachts. Und es ist auch irgendwo auf der Welt immer nach vier. Dazu später mehr. Also mir geht's gut im Grunde. Ich habe die letzten zwei Folgen, bevor wir aufgenommen haben, so einen Husten gehabt, so einen leichten. Ne? Der ist dann weggegangen, ich bin jetzt in Indien gewesen, genau. Weshalb auch diese letzte Folge eben nicht stattfand. Das Schöne an der ganzen Sache ist, dass dort mein Husten wegging. Er sagte, hier ist es mir zu warm. Vielen Dank, auf Wiedersehen.
Und zu feucht, das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle.
Das spielt eine Riesenrolle, ist quasi wie inhalieren den ganzen Tag. Ja. Allerdings inhaliert man halt da auch ein bisschen mehr
Mist.
Ja, genau, also ein bisschen mehr Feinstaub und das ist auch wiederum eine Herausforderung. Und dort gibt es natürlich auch Klimaanlagen und so weiter. Allerdings insgesamt war es dann weg. Und auf dem Rückflug war allerdings anders als auf dem Hinflug die Temperatur relativ kalt eingestellt. Und es hat dann nach dem Rückflug dafür gesorgt, dass ich wieder husten musste. Schade. Also wird hoffentlich in den nächsten Tagen wieder weggehen, aber dazu gehört eben auch jetzt zum Beispiel nicht zu viel zu reden. Deshalb sitzen wir jetzt hier und ich höre Herrn Polas heute viel zu. Allerdings gibt es auch viel zu erzählen, weil ja in den letzten Tagen und letzten zwei Wochen eigentlich viel Verzeihung erlebt wurde. Also, warum sitze ich in der Sauna mit diesem Gerüste und warum nehme ich hier auf? Das ist die Frage. Erstens, ich sitze nicht in der Sauna, aber es sieht hier so aus, als wäre es die Sauna. Es ist bei meinem Opa, er hat ein Holzhaus, deshalb sind die ganzen Wände aus Holz.
Ah.
Und direkt über mir ist ein Hochbett eingebaut. Und unter diesem Hochbett ist dieser Schreibtisch, an dem ich gerade sitze, der Schreibtisch meiner Tante, also der Schwester meiner Mutter, die hier schon seit Jahrzehnten nicht mehr wohnt, sondern im Süden Deutschlands. Allerdings ist das jetzt hier eben das Schlafzimmer meines Opas geworden und hier ist einfach ein hervorragend ruhiger Platz. Hier ist kaum sonst jemand, deshalb habe ich den gewählt. Noch dazu ist hier ein besonders guter WLAN-Empfang.
Das wollte ich gerade sagen.
Also der ist exzellent, der ist besser als uns bei uns zu Hause, weil hier nämlich mittlerweile schon ein Glasfaseranschluss ist und damit diese 1000 Mbit pro Sekunde erreicht werden. Bei uns zu Hause sind es 250, ist auch gut genug eigentlich. Ja,
ja, wenn er nicht gerade im isolierten Zimmer im Panikkeller genau. Unten aufnimmt.
Das ist wie gesagt auch ein guter Punkt an so einem Holzhaus, da hast du in der Regel keine Probleme mit den Wänden. Das ist eben in so einem alten, also so ein Altbau ein bisschen mehr, hast du ein bisschen mehr. Ja. Und das Klima in so einem Holzhaus ist auch toll. Also ich möchte eine Lanze brechen für Holzhäuser. Bloß mit dem Brandschutz hast du in der Regel auch weniger Probleme, weil diese Balken ja nicht brennen. Die glühen oder rauchen bloß. Ja.
Das habe ich jetzt so aufs Detail noch nicht probiert, aber interessanter Punkt.
Ja, das ist so.
Ich finde aber auch, dass Holzhäuser immer irgendwie eine besondere Ästhetik haben. Also ich finde das irgendwie immer schick.
Es ist wunderbar. Ja. Also es ist absolut wunderbar. Du hast keine Probleme mit Bildern aufhängen. Du kannst überall einen Nagel reinhauen. Du kannst alles anschrauben ohne Dübel.
Aber es
ist großartig.
Also es gibt so zwei Regionen mit denen ich Holzhäuser verbinde. Das eine ist sehr weit südlich, so diese österreich-schweizerische, so diese Chalets, die ja meistens durch Holzhäuser sind. Und sehr weit im Norden, so in einsamen, so diese Holzhütten oder in Kanada, so diese Log Cabins, die es da gibt. So dieses Bild habe ich halt oft von Holzhütten. Ausblendend, dass man ja tatsächlich auch einfach aus Holz bauen kann. Also das geht ja auch ganz normal.
Wenn, ja, klar.
Wenn es der Bebauungsplan zulässt und das
Bauamt. Wenn es der Bebauungsplan zulässt, zum Beispiel ist der Carport von deinem ehemaligen Grundstück ja auch aus Holz gewesen. Und aus dem haben wir auch was gebaut. Halt kein Haus, aber ein Unterstund.
Ja.
Ein Stand für Untern. Also für Skat, weißt du, wenn man Skat spielt, dann können da, ist egal. Also für die Schafe ist das.
Für die Schafe?
Ja.
Sorry. Das vertiefen wir jetzt besser. Vertiefen wir jetzt nicht. Aber, also zwei Fragen. Einerseits, wie war denn der Flug, außer kalt? War es denn ein guter Flug? Denn ihr seid da, wie ist denn das? Fliegt man nach Indien über die innertropische Konvergenzzone? Also rumpelt es da? Nee, so weit südlich ist ja nicht.
Nein. Das waren zwei äußerst ruhige Flüge. Der Hinflug war ein Tagflug, weshalb der für uns etwas anstrengender war, weil wir zwei Kinder noch dabei hatten. Und natürlich, dass ein ganzer Tag ist, in dem man da sitzt, stellt man sich mal in Normalität vor. Das kannst du vergessen mit Kindern in der Regel, ne?
Ja.
Aber mit viel Beschäftigungsmaterial, vor allem mit Zeug, was man vorher noch nie ausgepackt hat, war es sehr gut möglich. Also es hat sogar regelrecht viel Spaß gemacht, weil man natürlich selten so intensiv mit seinem Kind ununterbrochen Zeit verbringt. Ja.
Und lässt sich denn der Große für Fliegen begeistern? Der ist ja aufnahmefähig, absolut, prinzipiell schon dafür.
Ja, genau. Also er freut sich vor allem deshalb, weil interessiert ihn natürlich, was ich tue, wenn ich nicht zu Hause bin. Ja. Dass das meine Arbeit ist. Und deshalb findet er das so interessant auch, ja, zu sehen, was da so abgeht. Und es ist natürlich auch für eine Familie oder für meine Familie und für mich auch was Besonderes, dort an meiner Arbeitsstelle zu sein mit der ganzen Familie und das einfach aus einer entspannten Passagierperspektive wahrzunehmen.
Ja.
Für nichts in dem Sinne verantwortlich zu sein, bis auf die Tatsache, dass ich natürlich in so einem Fall der Kabinenbesatzung Bescheid sage, dass ich Kollege bin, weil wenn mal was ist, dann ist es sicherer, wenn sie es wissen, weil sie, wenn sie Hilfe brauchen, Bescheid sagen können. Das wird nicht wird seltenst passieren, aber ich kenne die Evakuierungsverfahren halt zum Beispiel und die müssten dann niemanden einweisen, sondern könnten mich einfach nehmen.
Aber heißt das, also das ist vielleicht eine doofe Frage, aber heißt das, dass du dann auch bevorzugt gerne auch mal so in Richtung Notausgangsreihe getauscht wirst?
Ja, das passiert, wenn ich privat fliege, eigentlich fast immer, dass wenn die Plätze frei sind, dass dann die Kollegen dorthin gesetzt werden. Und das passiert also wirklich sehr, sehr oft. Wenn die Flieger relativ leer sind und dort keiner sitzt an den Reihen, da muss jemand sitzen, dann nehmen die natürlich die Kollegen zuerst, weil sie denen das nicht groß erklären müssen, was da passiert und das auch sicher ist, dass es funktionieren wird. Mhm. Und auf so längeren Flügen ist das, in der Regel hast du dann Zeit, wenn es darum geht, so eine Landung, Notlandung vorzubereiten, und wenn nicht, dann sitzen an den großen, also bei den großen Fliegern sitzen bei den Notausgängen meistens sowieso Flugbegleiter, weil das keine Overwing-Exits sind, sondern die hinter den hinter den Tragflächen sind.
Spannend. Das heißt, Flug war ruhig, es war alles weit entspannt. Welcher Flugzeugtyp war es?
Boeing 787-9.
Dreamliner. Schön.
Ja, super cool. Also wirklich toll.
Super Flugzeug. Was ich bei denen wirklich schön finde, ist erstens, die sind relativ leise, finde ich.
Ja, die haben ein Active Noise Cancelling, wenn ich es richtig begriffen habe. Für die ganze Kabine. Also es ist. Also sonst wären die auch so leise nicht.
Und was bei denen auch schön finde, ist, dass die nach oben hin ja so viel Platz haben. Also da ist das irgendwie alles so gebaut, dass die oben quasi relativ viel Raum imaginieren.
Ja.
Es ist ja jetzt nicht wahnsinnig riesig, aber es sieht trotzdem relativ groß aus.
Absolut, ja. Also die Flüge waren super, aber was entscheidend ist, muss ich jetzt... Ach nee, eine Sache wollte ich noch sagen. Ich... trotzdem, wenn wir fliegen, ja, wir sitzen in einem Riesenflugzeug, ich bin seit mittlerweile 2 Jahren Pilot und trotzdem ist es für mich, ich bin großartig. Also ich beobachte jedes Detail, finde es toll, bin begeistert und überhaupt, ja. Und das ist einfach schön, das wollte ich ja nochmal teilen, das ist wirklich eine großartige Sache. Ich hoffe, dass es dir öfter auch so geht, wenn du auf der Bühne stehst.
Das wollte ich gerade sagen. Mir geht es tatsächlich so, wenn ich mich in Musik richtig reinnörde. Also es gibt ja so Sachen, Bach zum Beispiel gehört da dazu, da entdeckt man jedes Mal, wenn man eine Kantate aufführt und mal an einer anderen Stelle sitzt, mal hinter einem anderen Instrument, man entdeckt immer wieder neue Details und es ist immer wieder krass, weil man sagt, wie habe ich das vorher nie mitgekriegt? Ja, und da gibt es so viele Dinge in der Musik, wo mir das jedes Mal auch wieder so geht. Deswegen kann ich das total nachvollziehen. Nun wart ihr dann in Indien und was habt ihr da so gemacht?
Naja, wir haben vor allem, und das habe ich auch vorher gesagt, als dieser Plan erstellt wurde, ich bin dort der Kultur wegen und du weißt, welche Kultur ich meine.
Essen.
Ja, genau. Und das heißt, der Plan bestand vor allem daraus, was wann gegessen wird und wie oft verschiedene Sachen gegessen werden müssen.
Aber da hat sich ja auch eigentlich aus Thomaser Zeiten nicht verändert. Also das war ja damals auch schon so, dass es wichtig war, Essen war das waren die wichtigsten Fixpunkte im Plan und von da aus hat man sich ab und zu auch mal zu einem Konzert gehangelt.
Genau. Ja. Und das ist damals wichtiger gewesen als heute, weil der Unterschied ist, dass ich das nicht mehr gewohnt bin, so viel zu essen. So. Ja. Und vor allem dreimal am Tag warm ist auch eine Herausforderung. Ist toll. Es ist wirklich toll, aber es ist echt eine Herausforderung. Und ja. nach dem fünften, sechsten Tag, da war es mir dann auch zu viel. Aber es schmeckt halt wirklich äußerst lecker. Und deshalb koste ich es auch immer. Und dann denkst du, oh, das ist aber gut. Wer weiß, wenn du das nächste Mal wieder kriegst. Und ja.
Da kommt dann doch der Thomaser durch.
Genau, und die letzten drei Tage war es dann doch wirklich auch, da hat der Körper dann rebelliert sogar.
Oh.
Ja. Also nicht, weil es zu scharf war oder sowas, sondern einfach, weil es dann doch irgendwie deutlich zu viel war.
Ich frage mal detaillierter, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, hat er den Rückwärtsgang eingeworfen?
Auch, nee, rückwärts nicht.
Ach so, okay.
Aber der Vorwärtsgang war ein bisschen schneller.
Ah, ah ja.
Wenn du schon so fragst, kann man das...
Full Throttle sozusagen.
Full Thrust, genau. Ja. Also jedenfalls ist es, es war aber trotzdem, es war es jedes, alles davon war es wert, es war ganz toll. Und ich habe natürlich nicht nur des Essens wegen, sondern vor allem waren wir da Leute und des Essens wegen da. Diese beiden Punkte. Wir haben ja vor allem Menschen besucht. Na? Und wir können uns...
Lass mich ganz kurz, bevor du zu den Menschen kommst, eine ganz kurze Frage, die muss ich stellen, weil es war Indien.
Bitte.
Wie war es mit der Schärfe?
Ich bin da hervorragend unempfindlich.
Sehr gut.
Ich habe denen das einfach immer machen, ich habe die Leute das machen lassen. Wir wurden da auch nicht danach gefragt, weil wir immer mit Indern unterwegs waren.
Ja.
Wir wurden nur am letzten Abend gefragt, wie scharf es sein soll. Und das haben die wahrscheinlich auch nur deshalb gefragt, weil da weiße Leute mit am Tisch saßen. Wir waren da mit einer Familie, die Hälfte waren Indern, die Hälfte waren wir. Und die haben dann aber quasi ganz normal. Halt nicht besonders scharf und nicht besonders mild, sondern einfach normal. Weil die uns dann angeguckt haben, wir haben gesagt, ist egal. Wenn es zu scharf ist, werden wir es schon merken.
Fun Fact, mein Bruder ist ja jemand, der sehr scharf isst und auch sehr scharf verträgt. Der hängt in Singapur noch in irgendeinem Restaurant an der Wand, weil er dort sich in die Top 10 der schärfsten Gerichte gefressen hat. Da gibt es sozusagen eine Wall of Pain.
Wirklich.
Und er hat da irgendwie einen Schärfegrad ausgehalten, für den man dann an diese Wand kommt. Und,
Wahnsinn.
Offenbar, also ich konnte es leider nicht
verifizieren. War aber wahrscheinlich auch heftig, oder?
Vermutlich. Ich konnte es leider nicht verifizieren, als ich in Singapur war, weil ich das Restaurant nicht gefunden hatte und nicht so viel Zeit zum Suchen hatte. Aber theoretisch müsste er ja da noch dann hängen. Aber das mal am Rande. Okay, sorry. Kurz die Klammer zum Essen zu. Jetzt zurück zu den Menschen. Ihr wart mit Menschen unterwegs und die kanntet ihr gut und das war hoffentlich sehr schön.
Also es ist so, dass wir waren in zwei Gastfamilien von Elisa. Um es kurz zu fassen, und bei der einen waren wir untergebracht die ganze Zeit und die andere haben wir quasi zwischendurch immer wieder besucht, weil es mit Kindern einfacher ist, an einem Ort zu übernachten die ganze Zeit. Wenn es irgendwie möglich ist, wird das meine Empfehlung für Leute, die länger mit Kindern in Ländern unterwegs sind, die man nicht so gut kennt oder wie auch immer, an derselben Stelle und von da aus alles zu machen, ist immer für uns am entspanntesten, weil die Kinder dann nach ein paar Tagen wissen, das ist hier zu Hause. Und dann funktioniert es mit dem Schlafen auch ganz hervorragend. Gerade bei Jetlag-Ländern ist es sinnvoll, aus meiner Sicht. Und deshalb haben wir mit denen ein bisschen mehr Zeit verbracht. Auch einfach auch aus logistischen Gründen schon. Und dann haben wir die anderen immer besucht. Haben dann quasi tageweise dort die Tage verbracht. Und die andere Familie war Elisas erste Gastfamilie. Und die, zu der sie auch eine etwas stärkere Bindung hat, weil es eben auch die erste war und aus verschiedenen anderen Gründen auch. Und die, das waren auch die Familie, weshalb wir vor 3,5 Jahren in Indien gewesen sind, zur Hochzeit des Gastbruders, also ihres Gastbruders. Und den haben wir also wieder getroffen und seine Frau, die wir zu der Hochzeit zum ersten Mal gesehen hatten und deshalb nicht wirklich Zeit hatten, mit ihr zu sprechen. Und jetzt hatten wir mal ein paar Tage Zeit und es stellte sich heraus, die Erwartungen, die wir hatten an diese Menschen, wurde übertroffen. Also es war wirklich, es sind wunderbare Leute und es war ein absolut großartiges, eine großartige Zeit, die wir dort verbracht hatten, weil man natürlich so auch Indien kennenlernt. Und zwar nicht Touri-Indien, sondern Indien. Ja, wir sind Teil einer Familie, machen Dinge, die man dort halt macht. Natürlich auch ein paar Sachen, die man vielleicht nicht jeden Tag als Inder macht, zum Beispiel sich einen Anzug schneidern lassen, da erzähle ich auch gleich noch was dazu. Und man lernt natürlich auch kennen in so einer Gesellschaft, gerade wenn man in unterschiedlichen Familien auch ist. Um es ehrlich zu nehmen, waren das eher auch privilegierte Familien, wie die das sehen in der Familie, quasi, dass sie privilegiert sind und was sie damit machen. Ja? Zum Beispiel, dass sie grundsätzlich der Meinung sind, dass man nimmt was von der Gesellschaft, wenn man privilegiert ist, man soll was zurückgeben, wenn es irgendwie möglich ist. Ja, entweder in Form seiner Arbeit, dass man die kostenfrei anbietet, Leuten, die es brauchen. Die eine ist zum Beispiel Juristin. Sie hat gesagt, sie verdient sehr gut, wenn sie, also sie macht Familienrecht, ja. Sie verdient sehr gut, wenn die Leute sie bezahlen. Und sie macht 4 Fälle gegen Bezahlung, 2 für umsonst, für Leute, die das halt nicht bezahlen können, die dann quasi nur mit einem Sack Tomaten kommen, mehr habe ich nicht. Ja. Solche Sachen oder andere. Wenn man halt mit seinem Job nicht viel machen kann, dass man zumindest finanziell was zurückgibt, wenn das möglich ist. So sehen die das, was ich irgendwie schön und nobel finde. Und andere Sachen lernt man auch noch kennen. Ich versuche mich möglichst kurz zu halten, sonst wird der Podcast ewig und ich muss husten. Und was man auch noch kennenlernt, ist Gastfreundlichkeit, die wir hier nicht so haben wie dort. Aus verschiedenen Gründen. Das haben wir jetzt meinem Opa zum Beispiel auch erzählt. Und er sagte, was völlig richtig ist, meistens sind die Bräuche einer Gesellschaft aus einer Not herausgekommen oder aus einem Überlebenswillen. Ja? Und er hat gesagt, er kennt das aus Russland. Es gibt in, also das Russland von damals, ja, wo er immer unterwegs war, dass es Stellen gibt, wo das einfach nicht anders geht, als gastfreundlich zu sein, weil wenn du unterwegs bist, musst du mal irgendwo aufgenommen werden, weil du sonst stirbst einfach. Ja? Und gerade jetzt auch in Ländern, die sehr groß sind oder wo es auch ein bisschen mehr Armut gibt als bei uns, geht es nicht ohne Gastfreundlichkeit. Das ist einfach aus einer historischen Not heraus geboren und diese Gesellschaft hat das eben behalten und das ist natürlich eine großartige Sache. Ja? Und davon können wir uns eine Scheibe abschneiden und überhaupt das Bild auf die Menschen, also als Mensch, das ist was es da mehr gibt als hier bei uns. Gibt es auch andere Sachen, die wir vielleicht anders machen und vielleicht auch vorteilhafter machen, ich sage jetzt mal nicht besser, sondern vorteilhafter, die sie sich auch von uns abschauen möchten und können, aber vor allem finde ich es immer wichtig, dass wir, und das hat mein Opa nämlich auch gesagt, und da hat er völlig recht, wir sind nicht berechtigt dazu, als Europäer oder als Amerikaner überhaupt, sag jetzt mal als weiße Nationen, auf diese Nationen, die sogenannten Entwicklungsländer, herabschätzend zu gucken, weil das in der Regel viel, viel ältere Völker sind, mit viel, viel mehr Erfahrung. Ich sag mal so, Hochkulturen, Ägypten und so weiter und so fort. Ich könnte mich verlieren. Jedenfalls, das lernt man da auch kennen auf so einer Reise.
Es ist ja ein interessanter Punkt, weil es lässt sich ja nicht leugnen, dass wir uns in unserem, sagen wir, kapitalistischen System auch durchaus von humanitären Werten wegentwickeln, ja, im Sinne des Kapitalismus. Genau. Und das ist genau das, was du sagst, dass eben ein Anwalt sagt, es ist mir nicht wichtig, Pesete XY noch zu verdienen, sondern ich will der Gesellschaft was zurückgeben und dementsprechend behandle ich 2 Fälle halt umsonst, so, weil ich mir das leisten kann.
Das ist, genau, weil ich habe genug Geld, es reicht mir so, ich brauche jetzt nicht mehr. Mir geht's super, aber das hier ist, ja.
Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, das gibt's in Deutschland in der Form eher sehr selten.
Ist sehr selten,
Ich will nicht sagen gar nicht, weil das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es da vielleicht Leute gibt, die
auf jeden Fall
ein vernünftiges Gespür für haben. Aber eher selten, weil auch wir dahin erzogen werden. Ja, es ist, das ist ja gesellschaftlich so dieses scharfe Häuslebauer, immer schön das Geld beiseite packen und dann möglichst was für dich und deine Dynastie tun. Dieses Individualisierte, das haben wir ja schon mal besprochen im Podcast. Von daher finde ich das auch richtig zu sagen, eigentlich wäre es doch schön, wenn man den Trend auch wieder eine Spur umkehren könnte und sagt, lasst uns doch lieber einander helfen, anstelle, dass jeder zuallererst an sich selbst denkt. Und ja. Ich meine, auch das kannst du nur sagen, wenn es dir gut geht. Das ist absolut auch klar. Wobei man ja auch oft erlebt, dass die Ärmsten völlig selbstverständlich miteinander teilen. Das ist, gehört ja auch zur Wahrheit dazu.
Das ist was, was ich meinte. Das ist aus der Not heraus geboren, ja, dass das gar nicht anders geht. Weil sonst, also es ist der Überlebenswille. Ja. Also der nackte Überlebenswille. Daraus ist diese Gastfreundlichkeit und das Teilen geboren.
Nun, Herr Stett, lass es uns mal ganz kurz zusammenfassen in den drei Dingen. Ich dachte, wir machen diese Woche einfach drei Dinge, die du an Indien am schönsten fandest. Und ich würde sagen, vielleicht was zu essen und zwei kulturelle Dinge, die ihr gemacht habt.
Ja, okay. Ich muss danach noch was anderes erzählen, aber machen wir erstmal die drei Dinge. Zu essen. Also, das ist wirklich gefährlich. Kann ich zu essen zwei sagen?
Ja, kannst auch zu essen
zwei sagen. Ist auch erlaubt. Ja, ja. 1a und 1b.
Machen wir heute vier Dinge.
Okay, 1a. Biryani, das ist Reis mit irgendwelchem Zeug.
Immer geil, ja.
Genau. Und wir haben zwei Angebote bekommen. Hühnchen, also Chicken Biryani und Vegetable Biryani. Und ich fand beide sehr, sehr gut. Es war sehr, sehr lecker. Zweite Sache ist XY Butter Masala. Das ist quasi, XY steht für das, was noch drin ist. Also zum Beispiel Paneer, Chicken, Matten, also Lamm oder was auch immer. Und Butter Masala ist halt die Art Soße, die dazu gemacht wird. Ja, in Deutschland auch manchmal als Curry bezeichnet. Das Curry, was dazu gemacht wird, würde man in Indien nicht sagen. In Indien sagt man Gravy, also Soße. Und das ist ein bisschen mit Tomate, Butter, vor allem Knoblauch, ein bisschen Chili und 1738 Gewürzen.
Das ist nichts für nächtliche Vorhaben.
Das, ja. Ja, genau. Wobei, eigentlich, ich meine, gibt ja dort auch Kinder.
Nee, ich meine, es ist an vielen Ecken dann gefährlich. Also,
ja, das auch, genau. Und die zweite Sache, oder die zweite Frage war kulturell, wollte ich zwei Sachen sagen. Also das, was ich gerade besprochen habe, ich finde, es ist jetzt nicht das erste Mal, aber ich finde es immer wieder toll, wie dort die Gastfreundlichkeit normal ist und gehandhabt wird. Das ist wirklich, wirklich großartig. Und damit möchte ich auch, damit meine ich auch überhaupt die Interaktion, die wir dort hatten, ist quasi Nummer zwei. Mhm. Die Interaktion mit den Menschen. Und Nummer drei ist, ja, the Indian Chai Break.
Ah, die Teepause.
Ja, genau. Und zwar die indische Teepause, weil das dafür steht, dass man dort einfach auch mal sich Zeit nimmt. Ja, dass man die Zeit hat und sie sich nimmt. Das kann auch krass nerven, wenn man auf jemanden wartet. Ja, das machen die Menschen dort auch. Sie warten viel aufeinander. Ja. Und als Europäer nervt einen das manchmal. Das ist mich auch. Aber wir waren dort in Gesellschaft unterwegs, also mit Menschen unterwegs, wo es egal war. Und wir waren auch im Urlaub und nicht auf der Flucht. Ja. Deshalb war das völlig in Ordnung und der Tee ist außerdem auch sehr lecker.
Ja, ja. Das gibt's ja im Englischen auch, aber das ist eben nicht der Afternoon Tea, das ist ja wirklich ein Ereignis, sondern es ist Eleven Seas. Das ist quasi um 11 gibt es schön Tee oder einen Kaffee mit Baileys oder einem Keks und das ist eigentlich immer sehr schön.
Mahlzeit. Das ist also eine Kaffeepause.
Eine Kaffeepause, genau. Kann man so nehmen. Ja, schon.
Nee, also sehr das schön. Sind die drei Dinge.
Habt ihr
und jetzt, eine Sache noch, aber du frag erst mal und dann bin ich durch mit meiner Indien-Erzählung.
Nee, ich wollte wissen, habt ihr noch irgendwas gesehen? Also irgendwie einen Tempel oder irgendwie eine heilige Kuh oder irgendwie, also irgendwas in der
Richtung? Viele. Mhm. Also heilige Kühe, viele, weniger als vor 10 Jahren noch. Aber auch welche auf der Straße und so, klar. Vor allem, wenn man aus der Stadt rauskommt, sind es mehr. Wir waren in Altnaschik und da gab es ein paar Sachen, die ich erlebt habe. Aber zunächst erstmal, wir sind auf einen Berg gegangen, wo so ganz viele buddhistische Höhlen, also quasi ein Kloster in Stein gehauen war. Mhm. Das gibt es ja an verschiedenen Stellen auf dieser Erde immer mal. Und der Vorteil ist vor allem der, dass es da drin kühl ist, auch wenn es sehr warm draußen ist. Und da gibt es für jeden dieser Räume, wo du siehst, dass das Gebetsräume waren, eine Raumnote. Und ich habe in jedem dieser Räume diese Note gesucht und gefunden. Es ist großartig. Und da stellst du dir vor, wie dort, Raumnoten, also die Eigenfrequenz des Raumes, da wo es am meisten resoniert.
Ja, okay, verstehe.
Genau, der Herr Polos hat unverstehend geguckt gerade, deshalb habe ich es nochmal wiederholt.
Ich habe bei Note irgendwie an Geruch gedacht als erstes.
Also nein, es meinte tatsächlich die Musik.
Ja. Jetzt verstanden.
Und da stellst du dann vor, wie da so 5, 6, 7 oder vielleicht 20 Mönche da singen in dieser Raumnote. Und das muss also beeindruckend sein, stelle ich mir vor. Ja. Und deshalb hat mich das sehr gefreut. Zumal du damit ganz wenig Stimme einen unwahrscheinlichen Klang erzeugen kannst. Das ist großartig. Ja, mit Hulterell das, dann sind wir in einem Tempel gewesen, was für unsere Kinder sehr, sehr schön war. Ich könnte noch viel, viel weiterreden. Und dann wollte ich noch eine Sache mit dir teilen. Du kennst ja den Film Inception.
Ja.
Ja, und da gibt es so diese eine Stelle, wo wenn man träumt und dann das Subjekt, also das Unterbewusstsein des Träumers, merkt, dass ein anderer Mensch in diesem Traum ist und der den Traum stört, dann gucken einen alle an.
Ja.
Ja, diesen Effekt. Und wenn du durch die Altstadt dieser Stadt in Indien gehst, als weiße Person, dort läuft kaum jemand lang, der weiß ist,
ja,
hast du dieses Gefühl, aber in Realität. Weil es gucken dich alle an, egal wen du anguckst, du siehst Augenpaare.
Ja, und das
also kann befremdlich sein, aber wenn man es einmal akzeptiert hat, fand ich es in Ordnung.
Es ist aber genau, also in a nutshell, ich will jetzt keine große Debatte dazu aufmachen, aber ganz kurz einen Gedanken dazu teilen. Wir haben vor ein paar Jahren, sagen wir mal, es war jetzt keine Beschwerde, aber es gab eine Anmerkung zu einer Moderation von uns beim Abschlusskonzert, beim Festival, dass man das Wort exotisch wohl nicht mehr sagen solle, weil es sogenanntes Othering wäre. Wo ich mich damals schon schwer getan habe mit, weil ich dachte, na gut, aber es ist ja nun mal was Fremdes, was anderes. Also es ist ja Unfug zu behaupten, dass die asiatische Kultur der europäischen Kultur gleich ist. Wer das behauptet, war noch nie dort, ja, und hat das noch nie erlebt. Und deswegen, ich tue mich damit so schwer, weil letztendlich das, was ihr dort erlebt habt, nämlich als jemand, der offenbar nicht von dort kommt, erstmal angeguckt zu werden, weil das für die halt interessant ist auch. Also es ist interessant, Exot zu sein. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Das kommt mir nur gerade in den Kopf dabei. Weil ich meine, natürlich ist es befremdlich für euch, wenn sich jeder nach euch umdreht. Aber auf der anderen Seite ist es doch irgendwie toll, auch in eine Kultur zu kommen und dort willkommen geheißen zu werden zu erleben, dass sich Leute für euch interessieren. Ja,
es ist natürlich ein gesteigertes Interesse, ja, für uns interessieren. Und es ist auch gut zu wissen, dass es dann wieder vorbei ist. Ja, dass es eine Zeit ist, in wo man das ohne Probleme aushalten kann. Ich glaube, wenn man dorthin zieht und du das jeden Tag hast und du deshalb nie als Teil dieser Gesellschaft wahrgenommen wirst, sondern immer nur als Exot, dann geht es einem irgendwann auf den Keks.
Aber das passiert ja nicht.
Das kann ich absolut verstehen.
Weil du lernst ja die Leute kennen und die Leute lernen ja dich kennen. Das heißt, du baust ja graduell die Menge an Menschen ab, die sich nach dir umdreht, sage ich jetzt mal mathematisch relativ platt.
Ich sag mal so, trotzdem in einer 3-Millionen-Stadt.
Ja, gut.
Du wirst, also quasi, ich rede eher gesamtgesellschaftlich. Wenn du 5 Jahre in Indien lebst, sieht man sich selber ja dann schon, hofft man, will man ja gerne Inder werden. Oder man zieht dahin und migriert.
Worauf ich hinaus will.
Die Kinder sind weiß, etc.
Worauf ich letztendlich hinaus will, ist, dass einem quasi immer das Schlechte unterstellt wird, statt zu sagen, das ist doch irgendwie cool. Also ich meine, auch dass nicht alle Menschen gleich in jeglicher Hinsicht sind. Natürlich sind wir
manche
alle Menschen.
Manche sind gleicher als andere.
Ja. Das ist doch schön, dass wir uns in der Gleichheit auch unterscheiden, irgendwie individuell.
Absolut. Da stimme ich dir voll umfänglich
zu. Das ist ein Riesenthema und irgendwie bleibt es auch ein Riesenthema. Ich habe bloß das Gefühl, dass diese Debatte oft von Menschen an der Realität vorbeigeführt wird, die selten reisen und selten erlebt haben, was es bedeutet, einerseits exotisch auch mal woanders zu sein und so wahrgenommen zu werden und andererseits auch diese fremden Dinge aufsaugen zu können. Weißt du?
Genau, so, und da möchte ich aus dieser Debatte, die wir jetzt nicht großartig aufmachen, einen Punkt, den du gesagt hast, herausnehmen und nochmal bekräftigen. Dass man den Leuten bei sowas erstmal was Gutes unterstellen sollte. Und das ist, was man lernt, wenn man viel unterwegs ist, dass man Vertrauen hat, dass die Leute einem grundsätzlich erstmal was Gutes wollen. Und das hilft sehr in so einer Situation.
Und dass die meisten Leute einem sowas auch nicht böse nehmen. Ja?
Nee.
Das gehört halt auch dazu. Also wenn sich jemand beschwert, dann ist es in der Regel, also wie gesagt, das ist ein Riesenthema und es gibt natürlich auch Dinge, die gut sind, dass sie nicht mehr so genannt werden, wie sie vielleicht
definitiv,
vor 30 Jahren noch genannt werden. Da sind wir uns jetzt, glaube ich, einig. Dennoch müssen wir aufpassen, dass wir nicht übersensibel werden in manchen Dingen, weil eben vieles nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Also gerade bei den Betroffenen. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz schön, dass du das so beschreibst, weil ihr habt es ja nicht als schlimm wahrgenommen.
Ich persönlich nicht.
Ja, aber das wäre ja quasi die Gegenprobe. Das ist ja im Prinzip der Lackmustest in die andere Richtung. Wenn du als Exot woanders wahrgenommen wirst, weil du einfach nicht dort dahin gehörst. So,
richtig.
Und das widerlegt ja eigentlich die These, aber ist wurscht.
Zumindest mein Beispiel.
Ja.
Genau, es gibt bestimmt noch andere. Du hast gesagt, das ist ein großes Thema, was wir hier jetzt nicht besprechen, weil ich wollte noch eine wichtige Sache erzählen. Es gibt viele Sachen, die sie dort auch besser können. Viele, viele. Zum Beispiel auch Schneidern. Und da wollte ich nur eine kurze Sache daraus erzählen. Es gibt jemanden, der dort war, nämlich ich. Der hat sich einen Anzug schneidern lassen. Und zwar am ersten Tag ist der da gewesen. Ja, also ich bin da gewesen am ersten Tag bei dem Schneider. Habe mir die Maße nehmen lassen. Habe ihm gesagt, ich bin jetzt eine Woche in Indien. Plan ein bisschen Puffer ein. War dann auch so. War auch gut, natürlich dreimal am Tag essen.
Ich wollte sagen, zeitlich Puffer oder gewichtlich Puffer?
Ja, von den Maßen her, weil eigentlich war zeitlich, wir haben den schon vorher gesagt, also deutlich davor haben die Familie dort ihm gesagt, dass da jemand an dem Tag kommt, einen Anzug will, zwei, und die wir aber nur eine Woche da sind, ob das geht. Und haben die gesagt, ist kein Problem, wenn wir es jetzt wissen, planen wir das so ein. Und das war also wirklich absolut großartig. Habe ich ihm hinterher auch nochmal gesagt, haben sie sich sehr gefreut, dass ich das auch so wertgeschätzt habe. Aber ich fand es auch wirklich toll. Die waren absolut professionell. Und der Anzug ist 1A, also auch die Verarbeitung des Stoffes ist unglaublich toll. Ja. Jede Naht, die du dort siehst, ist absolut exakt und richtig toll. Da kann man euch nicht anders sagen. Ist exzellent. Merkst, dass die Leute Erfahrung haben und dass sie perfektionistisch sind. Und weil da gibt es noch so ein Final Fit, also quasi so zwei Tage bevor der Anzug dann fertiggestellt wird, wird dann nochmal angeprobiert und die lassen immer noch so ein bisschen in beide Richtungen Spielraum, meistens aber in Richtung weit, weil kürzen kannst du immer, weitermachen, wenn es einmal abgeschnitten ist, ist schwierig. Und die haben dann so Nähte, die man dann wieder aufmachen kann hinten und ein bisschen was rauslassen. Ja, das war auch nötig. Und dann habe ich dann auch gesagt, naja, der halbe Zoll, der liegt eben am indischen Essen und das fanden sie, sie wollten sehr professionell bleiben, konnten es aber nicht, weil sie es lustig fanden und es auch irgendwie, sie fanden es auch irgendwie schön, weißt du?
Ja.
Es wird auch wieder zurückgehen, ne, dieser halbe Zoll, aber ich hab den dann gefragt, was es denn dann macht, ob das dann komisch aussieht, wenn das wieder enger ist, hat er gesagt, das ist in der Regel egal, blöder ist es, wenn es so bleibt und es dann zu eng ist.
Es ist die perfekte Überleitung.
Ja, erzähl mal.
Du hast ja ein Foto von mir gekriegt die Woche.
Richtig. Komisch, dass ich das jetzt zum Schluss meiner Erzählung erzählt habe.
Ja, ganz eigenartig. Denn der Herr Polos war Anzug shoppen, nämlich Hochzeitsanzug shoppen.
Es könnte sein, dass dieser Anzug, der in Indien gemacht wurde, auch auf dieser Hochzeit zu sehen ist.
Das eventuell. Wäre ja fantastisch.
Ja.
Da bin ich ja sehr gespannt. Ich bin auch ausgerüstet jetzt. Also noch nicht komplett. Es fehlt noch ein Hemd und noch ein bisschen so was krawattig-fliegiges. Da bin ich noch nicht ganz hundertprozentig entschieden aus Gründen. Und so was ein bisschen manschettiges. Aber ansonsten habe ich Schuhe und einen Anzug. Und das ging erstaunlich gut und erstaunlich schnell, muss ich mal sagen. Also hätte ich nicht gedacht.
Ja, wenn man weiß, was man will, geht es zügig, wenn man es findet.
Das ist meistens meine große Stärke. Ich weiß ziemlich genau, was ich will. Und wenn es das nicht gibt, dann kaufe ich es nicht. Und dann sind wir aber, also mein Bruder und ich, an diesem Anzug vorbeigelaufen, haben uns angeguckt und gesagt, yep, der wird's.
Super. Ja, also das ist zum Beispiel ein Anzug, der deine Persönlichkeit absolut unterstützt. Also das ist so, zum Beispiel jemanden wie mir würde er nicht stehen.
Denkst du?
Also bewege mich anders. Du, ich bewege mich anders, ich fühle mich in dem Anzug anders als du, weißt du? Wenn du den anguckst und sagst, ich würde zu so einem Anzug niemals sagen, der ist es. Aber weil ich mich kenne, aber und dein Bruder und du, ihr kennt dich natürlich besser. Ja. Und deshalb, also ich bin auch der Meinung, der ist es. Ja.
Ja.
Definitiv, also schon vom Foto her, und freue mich sehr, ihn in Recht zu sehen.
Ja, mehr sagen wir dazu jetzt nicht, weil früher hieß es bei meinen Eltern, wenn die irgendwas besprochen haben, was mein Bruder oder ich nicht hören sollten, hieß es immer, die Ofentür steht offen.
Und die Ofentür steht
offen. Ja, und mehr besprechen wir jetzt nicht, Herr Stitt, weil auch bei diesem Podcast, die Ofentür steht offen.
Uff. Ach so, was ich da sah, das... das haben andere noch nicht gesehen.
Nee, dürfen sozusagen. Sie auch nicht sehen. Ja, ja.
Oh.
Ja, ja.
Ja. Oh. Ja, ja. Oh, ich fühle mich privilegiert. Na, das heißt, es gehört auch gelöscht.
Was, das Foto? Nee. Ja. Nein. Nee. Es geht bloß darum, dass mir versprochene oder das
nicht sehen soll.
Nicht sieht, ja.
Ja, das habe ich jetzt verstanden. Der Ofentür steht offen.
Genau.
Na, dann müssen wir wieder zumachen, gell?
Ja. Nichtsdestotrotz ist einiges passiert auch in der letzten Woche, so also bei mir.
Ja, ihr wart ja auch unterwegs.
Wir waren auch unterwegs.
Aber ihr seid schon wieder da gewesen, als wir losgeflogen sind, glaube ich.
Genau, wir waren...
Als wir aufgenommen haben, warst du noch unterwegs.
Stimmt, da war ich noch in London, ja, richtig. Und dann sind wir wiedergekommen.
Ja.
Ja, genau. Und das war auch sehr schön. Hatten auch in London selber ganz gutes Wetter, das habe ich, glaube ich, erzählt. Und der Rückflug war dann auch ziemlich unproblematisch und alles relativ entspannt. Also war ein schöner Trip, eine schöne Woche. Und haben uns hier ganz gut wieder eingegroovt. Jetzt ist
es geflötet.
Im Hintergrund, ja. Hier wird ein bisschen
umgeflötet. Sehr, sehr schön.
Ja.
Sehr, sehr schön.
Wir waren heute schon auf einer Taufe. Ja, heute früh.
Ach ja, das heißt, ihr habt diesen Chor gehört.
Wir haben diesen Chor gehört, ja. Der war sehr gut, dieser Chor.
Sehr schön.
Und ich kannte den Chor und ich habe mich sehr gefreut, dass ich diesen Chor kannte und dass der so gut gesungen hat. Es war das Collegium Tumanum, für alle, die jetzt dieses Insinuieren nicht ableiten konnten.
Mhm.
Die haben das sehr schön gemacht und es war auch insgesamt eine sehr, sehr schicke Taufe und haben im Anschluss noch kurz zusammengesessen und ein Häppchen verspeist. Und dann sind wir zu Hause gewesen, haben schnell Sachen umgepackt und sind dann ins Gym. Und da ist mir etwas Peinliches passiert, das will ich auch noch teilen.
Oh Gott, bin ich aber gespannt.
War ein bisschen lustig. Also wir haben da so unser Zeug gemacht und trainiert und am Ende waren wir fertig. Und es ist so, dass ich aus der Umkleide kam und dort in diesem Bereich jemanden sah, von dem ich dachte, die kenne ich doch. Sah so von hinten und im Profil aus wie jemand, den ich kenne. Und dachte, ja, wartest du, vielleicht dreht er sich um und grüßt mal noch kurz. Und stehe da und gucke da so hin. Und dann dreht sie sich um und ist aber jemand völlig anderes. Und wir stehen Aug in Aug und sie weiß nicht, was sie mit mir anfangen soll und ich wusste in dem Moment nicht, was ich mit ihr anfangen soll. So richtig. Und das wirkte ein bisschen eigenartig.
Ja, unangenehm.
Ja, sehr unangenehm. Ja, ja.
Und was habt ihr dann gemacht aus der Situation?
Ich habe mich wortlos, ich stand nicht direkt dahinter, sondern es waren bestimmt so, lass es noch 5 bis 7 Meter Luftlinie gewesen sein.
Aber es ist auch schon sehr nah.
Auch nah und unangenehm, aber ging noch. Jedenfalls habe ich mich auf dem Absatz umgedreht und bin meines Weges gegangen.
Und jetzt denkt sie quasi, dass du ein perverser Spanner bist.
Vermutlich.
Ja. Oh, ist das unangenehm.
Ja.
Ja, aber ich glaube, sowas in der Art hätte ich auch gemacht. Hätte gesagt, na dann.
Naja, das Problem ist ja, du machst es ja nur schlimmer, wenn du den Mund aufmachst. So, ich habe gar nicht geguckt. Also ich wollte gar, also da fängst du ja...
Ich glaube, das Einzige, was man da machen kann, ist, oh, ach so, nee, ich dachte, sie wären jemand anders. Entschuldigung, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, aber
tschüss.
Ja.
Das ist auch unangenehm.
Das ist
in jedem Fall
unangenehm. Es ist ja auch so,
unangenehm.
Das kriegst du nicht wegmoderiert, ohne dass 47 andere Leute, die drumherum stehen, das irgendwie mitkriegen.
Ja,
das kommt
da geht's mal einfach.
Nee,
da geht's mal einfach.
Da ist mir wirklich auch nichts Besseres eingefallen. Also wenn ihr Ideen habt, wie man mit dieser Situation besser umgehen kann, dann gerne her damit, dann lerne ich da gerne draus. Aber das war echt, ich bin ja nicht oft sprachlos und überfordert mit einer Situation, aber das hat mich kurz überfordert.
Ja. Das ist ja wirklich unangenehm.
Ansonsten gibt es noch Folgendes zu berichten. Herr Stett, es könnte sein, dass wir in der Woche um den 4. März herum keine Folge aufnehmen können. Das muss ich ein bisschen davon abhängig machen, wie sehr meine Gusche wehtut.
Ach,
weil
Weisheitszähne?
Ich wahrscheinlich alle 4 Weisheitszähne loswerden werde am 4.
März. Oh, ist das unangenehm.
Naja, es muss aber sein. weil früher oder später werden die noch mehr nerven, als sie jetzt schon nerven. Und vermutlich sind sie bei mir tatsächlich Migräne auslösend, weil da einer sehr ungünstig an dem Nerv liegt.
Drückt.
Und ich habe aber gesagt, wenn ich da einmal liege und betäubt bin,
dann, bitte
dann räumt bitte einmal komplett ab und dann habe ich das weg. So.
Ja, sehr gut. Das ist eine gute Entscheidung.
Es ist aber ein bisschen auch ein Glücksspiel, muss ich sagen, weil warum? Zwei Wochen später haben wir wieder am Akkordauftritt und dann ist auch Passionszeit. Also da darf jetzt nicht viel schief gehen, sagen wir mal.
Gibt es überhaupt eine Zeit im Jahr, wo da was schiefgehen darf?
Das ist genau das Problem, dass jetzt gerade die Zeit ganz gut ist, weil wir jetzt mal tatsächlich drei Wochen kein Konzert haben.
Aber so schnell geht's nicht.
Und ich habe jetzt tatsächlich letzte Woche übers Knie gebrochen, irgendwie versucht, einen Termin zu bekommen und das auch einigermaßen zeitnah geschafft. Aber es gibt im Prinzip in unserem Kalender, wenn ich es jetzt nicht gerade im Urlaub machen will, und das fällt im Sommerurlaub dieses Jahr definitiv aus Gründen, dann gibt es keinen Zeitraum, wo man das irgendwie machen kann, weil man nicht singen muss, weil es ist immer irgendwas. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich nochmal 3-3,5 Wochen kriege, wo wir jetzt gerade kein Konzert haben, ist relativ gering auf die nächsten Jahre. Und da man aber nie weiß, wann das wirklich schlimmer wird und wann das wirklich dann akut wird, und dann passt es ja meistens gar nicht rein. Das ist ja, kommt ja noch dazu. Also wenn, das ist ja wie mit jeder OP, wenn du so lange wartest, bis es gar nicht mehr anders geht, dann ist es meistens zu einer Zeit, wo du es gar nicht gebrauchen kannst.
Ja.
Von daher erscheint es mir, auch wenn es ein bisschen risikobehaftet ist, aber eigentlich das einzig Kluge zu sein, das jetzt irgendwie zu machen.
So. Ja, das wird funktionieren. Bist doch ein Jungscher.
Ich muss aber sagen, ich habe selbst vor meiner Knie-OP nicht so viel Schiss gehabt wie vor dieser, und das hängt gar nicht damit zusammen, dass ich vor der OP an sich irgendwie Respekt habe, sondern es geht einfach
darum. Von den Folgen, ne?
Naja, auch selbst der Schmerz, das ist alles mir wurscht. Es geht mir aber vor allem darum, es ist mein Arbeitsmittel. Und was ich echt nicht haben kann, ist, wenn mir im Arbeitsmittel rumgefuhrwerkt wird. Deswegen ist Zahnarzt immer schon das höchste der Gefühl. Ich habe auch noch nie, wenn irgendwas gemacht werden musste, ich habe noch nie mit Narkose gearbeitet. Ich habe das immer ertragen, in stummen Leiden, was schon für die ein oder andere gehobene Augenbraue bei Zahnärzten gesorgt hat. Aber ich habe gesagt, wenn es nicht unbedingt sein muss, dann mache ich es nicht. Und ich habe es immer probiert und bisher ging es auch immer. Ich fürchte aber, da werde ich dann nicht drum rumkommen.
Nee, das geht nicht ohne, weil das ist, glaub mir, das ist unglaublich. Ja.
Nee, aber deswegen kann es sein, also das müssen wir ein bisschen ad hoc schauen. Ansonsten sind wir jetzt erstmal wieder da. Ich würde sagen, wir machen jetzt den Sack auch langsam zu.
Ja, ja. Ich höre nämlich auch schon Kindergeschrei.
Es sind nicht meine. Aber man sagt zu und hören uns hoffentlich dann nächste Woche wieder. Vielen Dank für den Reisebericht. Ich möchte noch eine Serie empfehlen, die sehr gut ist, die wir angefangen haben und kaum wieder aufhören können. Es ist schade, dass noch nicht so wahnsinnig viele Staffeln davon existieren. Das ist die Serie The Night Manager mit Tom Hiddleston und Hugh Laurie.
Oh, das hört sich sehr gut an.
Es ist eine fantastische Serie. Kommt bei Amazon, kann man die sehen. Amazon. Und macht extrem viel Spaß. Geht im Wesentlichen um, wie beschreibt man das? Um einen Menschen, der durch Zufall in so eine Art Geheimagentenposition rutscht und da also bestimmte Dinge tun muss. So, das ist sehr grob, aber beschreibt die Geschichte, glaube ich, ganz gut. Und ist brillant gespielt. Man hört Tom Hiddleston auch Deutsch reden. Es ist, also zumindest wenn man es im Original guckt. Wenn man es nicht im Original guckt, hört man ihn die ganze Zeit Deutsch reden. Aber das ist sehr gut und empfehlenswert. Schaut das. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Ich habe gleich noch einen Heinz. Hast du noch irgendwas, was du dem Volke ans Ohr leiern möchtest?
Ich wünsche euch allzeit gute Gesundheit und eine schöne Woche.
Amen. Dann hört ihr jetzt noch den Heinz der Woche. Das ist Heinz Erhardt aus seinem Buch Klassisches. Hörte die moderne Sinfonie. Droben sitzet die Kapelle, festlich und gestimmt ist sie. Schon ertönt die dritte Schelle, gleich beginnt die Sinfonie. Nun wird's stille, denn es zeigt sich, der Maestro wohl befrackt, steigt aufs Podium, verneigt sich, dreht sich um und schlägt den Takt. Geiger geigen, Bläser blasen, Pauker pauken, Harfe harft, alle Noten dieses Werkes werden schonungslos entlarvt. Droben schwitzet die Kapelle, auch der Dirigent hat's satt. Morgen können wir dann lesen, ob es uns gefallen hat. In diesem Sinne,
Spitze.
Weiter so. Raketengute.